Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Ja, heute dreht sich beim Michel alles rund um das runde Leder, Fußball. Denn es ist wieder Lesekick-Zeit in Bayern. Zum 11. Mal tourt die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur mit dem Bayerischen Fußballverband an Schulen. Denn das Motto ist, nur gemeinsam sind wir stark. Beiden Bücher, die Lese- und Sprachfähigkeit, so verbindet der Fußball Teamgeist, Beweglichkeit und Taktik. Und schon von der ersten Stunde, das heißt vor der berühmten Weltmeisterschaft 2014, dabei ist der Autor und Fußballexperte Knut Krüger, der heute bei uns ist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und mit dir über ein so spannendes Thema heute sprechen darf. Und auch wie schön, dass du mich quasi zu einem Fußballmann der ersten Stunde gemacht hast. auch wenn ich das ja noch nicht ganz so lange mache, das Ganze.
Aber zumindest seit es unseren Lesekick gibt. Aber schon vor rund 70 Jahren, ist es jetzt her, 1955, wurde eines der berühmtesten Kinderfußballbücher geschrieben. 11 Freunde müsst ihr sein von Sammy Drechsel. Und egal, wen ich frage, jede kennt dieses Buch. Das ist damals kurz erschienen nach dem Wunder von Bern, dem legendären WM-Sieg Deutschlands über Ungarn und Deutschland endlich wieder startberechtigt war. Warum glaubst du, kann Fußball im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte schreiben?
Also ich glaube, das Wunder von Bern ist ein sehr gutes Beispiel, wenn es darum geht, wirklich Geschichte zu schreiben, weil die Wirkung dieses WM-Triumphs weit über den Fußball hinausging. Wie du sagst, 4 Jahre vorher bei der WM in Brasilien 1950 war Deutschland als Kriegsverursacher noch nicht startberechtigt. Und der WM-Sieg, der überraschend kam, wirklich gegen die hochfavorisierten Ungarn, der hat im ganzen Land zu neuem Selbstbewusstsein verholfen. Die deutsche Mannschaft hat in der Vorrunde sogar, muss man sagen, gegen Ungarn 3-8 verloren. Die wähnten sich umso sicherer im Finale. Das war eigentlich ein Trick von Trimer Perberger gewesen. Da dachte, vielleicht sieht man sich ja im Finale wieder. Ein großer Einschnitt ist sicherlich gekommen, als das Fernsehen begann, Turniere zu übertragen. Also die Weltmeisterschaft 54 war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Und ab dem Moment wurde Fußball quasi zum globalen Phänomen, zu einem weltumspannenden Ereignis. Das, was vorher lag, auch die großen Turniere, die liegen leider so ein bisschen im Schatten. Das erste Fußball-WM hat 1930 stattgefunden, in Uruguay beispielsweise. Und es gibt tolle Geschichten. Ich habe eigentlich besonders diese Geschichten in der Vorfernsehzeit besonders gern, weil man sie nur noch nachlesen kann. Es gibt keine bewegten Bilder. Zum Beispiel das Finale, ein Massenphänomen war es damals schon. Das Finale 1930 in Uruguay fand vor 70.000 Leuten statt. Und da konnte man sich gar nicht einigen, mit welchem Ball man spielt. Obwohl Uruguay gegen Argentinien spielte, hat man wohl in Südamerika mit ganz verschiedenen Bällen gespielt. Und Uruguay lag, die haben sich dann geeinigt, dass sie in der ersten Halbzeit mit dem Ball aus Argentinien, in der zweiten mit dem Ball aus Uruguay spielen. Und der brachte dann die Wende. Das Uruguay war viel, viel schwerer. Mit dem konnten die Argentinier gar nicht umgehen. Und so hat Uruguay am Ende mit 4-2 gewonnen. Und auch dieser Siegtorschütze Hector Castro, der ist immer noch relativ bekannt, dem fehlte nicht nur eine Hand, dem fehlte ein ganzer Unterarm, weil der als Kind schon mal aufgrund eines Unfalls seinen Arm verloren hat. Also es gibt viele spannende alte Geschichten, wenn ich noch eine erzählen darf. Einer meiner Lieblingsspieler der Vergangenheit, Leonidas da Silva, der war Torschützenkönig 1938 bei der WM in Frankreich. Der sogenannte Gummimann, den kennt auch kaum noch jemand, weil der so biegsam war. Und da war der Erfinder des Fallrückziehers, der hat als erster Fallrückzieher-Tore geschossen. Und beim Spiel gegen Polen, da hat es anscheinend so gegossen, dass der Rasen immer schwerer wurde, der Ball aus Leder wurde immer schwerer, dass die brasilianischen Barfußspieler, die das Spiel am Strand gewohnt sind, die versanken regelrecht in diesem Morast und haben sich die Schuhe ausgezogen während des WM-Spiels. Das hätte der Schiedsrichter eigentlich abpfeifen müssen. Er hat das Spiel laufen lassen und dann hat der besagte Leonidas da Silva auf Socken noch 2 Tore geschossen. Und das bei einer WM.
Das sind schon fast die Vorbilder, die dann auch in deinem Kinderbuch eine Rolle spielen.
Ja, das kann man so sagen.
Ja. Ja. Und der Fußball, aber nicht nur der Fußball. Und die Medienwelt hat sich weiterentwickelt, auch die Kinder- und Jugendliteratur. Ich meine, vor allem in den 90er Jahren gab es da plötzlich einen Boom in verschiedensten Richtungen. Und klar, immer zu den EM- oder WM-Zeiten gibt es da nicht nur im Fernsehen Programmplätze, sondern auch in den Verlagsprogrammen. Also ist dieser Boom der Fußballliteratur ja doch ambivalent inwiefern?
Ja, ich finde das natürlich sehr schön, dass die Verlage Programmplätze freimachen bzw. ihr Programm erweitern. Das ist aber kein Selbstläufer. Es entscheiden dann natürlich sehr viele Titel, die sich auch gegenseitig kannibalisieren, wie es so schön heißt, beziehungsweise sich selbst verdrängen. Man hat auch, was Sachbücher angeht, ich habe eine Reihe von Turnierbüchern geschrieben zur WM 2016, zur EM, also 2014 zur WM, zur EM 2016, zur WM 2018. Damit kann man sich auf so ein Turnier vorbereiten, man kann sich den Kader anschauen, die anderen Mannschaften. Aber man hat natürlich ein kurzes Verkaufsfenster. wenn so eine WM klassischerweise im Sommer stattfindet, dann erscheint das Buch im Frühjahr, dann hat man 2-3 Monate Zeit, das zu verkaufen, und dann wird es unmittelbar nach dem Turnier, oft schon während des Turniers, remittiert. Von daher ist das ein bisschen auch eine zwiespältige Geschichte bei den erzählerischen Titeln, die mit Fußball zu tun haben, mit richtigen Charakteren, wo noch ganz andere Themen behandelt werden, die leiden ein bisschen darunter, dass die dann gerade in dieser Zeit, also wie Fußball-Kickerbücher vermarktet werden, nur über das Stichwort, Fußball, was dann auch ein bisschen schade ist, gerade bei wirklich qualitativ hochwertig erzählten Büchern.
Ja, man kann die Geschichte Deutschlands ja auch anhand der Fußballliteratur oder der Kinderliteratur im Fußball nachvollziehen. Ich habe das selber mal versucht und immer wieder sind es vor allem Klassiker, die da beeindrucken. Ja, also ich kann schon auch sagen, dass bei mir 11 Freunde müsst ihr sein, von Sammy Drechsel wichtig war, aber auch viel diese Sticker-Kicker-Alben, die es gab, oder aber auch in der Erwachsenenliteratur. Ich meine, sehr beeindruckt hat mir der Text von Delius, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, und die Radioreportage, die irgendwie immer noch beeindruckend ist. Wie ist es bei dir? Gibt es da auch so ein Buch, das dich besonders beeindruckt hat?
Ich habe natürlich das Buch von Sammy Drechsel auch mal gelesen. Das ist ganz klar. Ansonsten ein richtig klares Vorbild, glaube ich, was Bücher hat, die Fußball und unter dem Behandeln, habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe mich immer gewundert, dass gerade in der amerikanischen Literatur einfach der Sport, glaube ich, weil der Sport eine ganz andere, ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft hat, auch bei großen amerikanischen Erzählern wie Philip Roth, Paul Auster, John Ford, eine überragende Rolle spielt, viel mehr als in Deutschland.
Nimmt es eine andere Funktion ein, ja. Aber ich fand auch spannend, dass es ja genauso für die Filme dann gilt. Also ob es jetzt der ganz große Traum ist oder Kick It Like Beckham, ja, oder auch so eine Serie wie Die wilden Kerle von Joachim Masanek. Wobei, da kam ja auch in Sinn damals, als die Serie und dann kam ja die Verfilmung im Kino lief, das hatten wir eine Aufführung und hatten auch den Autor eingeladen und die Kinder. Und da wurde viel diskutiert, auch in der Akademie. Ist das denn Fußballliteratur, eine Literatur, die weiterführend Kinder für Literatur gewinnen kann und so weiter? Also da ist doch ganz klar, dass der Fußball da dominiert und dass der dann im Vordergrund steht. Aber Pustekuchen, es war tatsächlich so, dass der Buchhändler mir bestätigte, nach diesen Filmaufführungen wurde schon vermehrt dieses Buch auch gekauft oder wurde die Serie gekauft. Und es sind auch Eltern in Buchläden gekommen, die sonst eher nicht kommen, weil sie einfach von dem Masanek und seiner Truppe so begeistert waren. Warum können sich denn Fußball und Literatur trotzdem gegenseitig beflügeln?
Also ich glaube, der Fußball kann auf jeden Fall Thema. Fußball kann ein Türöffner sein, um die Kids zum Lesen zu bringen. Und es geht ja nicht nur um Leseförderung, es geht auch um Bildungsgerechtigkeit, finde ich sehr stark, wenn es ums Thema Fußball geht, weil man gerade mit Büchern beispielsweise mit relativ wenig Text und einem hohen Illustrationsanteil eben auch die Kinder quasi niedrigschwellig zum Lesen bekommt, auch diejenigen, die vielleicht noch gar nicht so lange in Deutschland sind und die Sprache erst lernen, die kann man da schon unheimlich gut mitnehmen. Diese alte bildungsbürgerliche Diskussion, ob die Kinder dann später was Gescheites lesen, die will ich so gar nicht führen. Ne? Ob die dann wirklich mal Ingeborg Bachmann lesen, sei dahingestellt, das spielt ja auch gar keine Rolle. Aber ich stelle immer wieder fest bei meinen Veranstaltungen, dass das Thema Fußball einfach viele Leute und viele Kinder mitnimmt. Und das ist ja eigentlich ein schöner erster Schritt.
Finde ich auch. Ich habe mich immer sehr stark gemacht für das Projekt Lesekick und auch die Evaluation im Nachgang. Ja. Man hat ja immer so ein bisschen Sorge, was kommt bei diesen Evaluationen raus. Und natürlich hatte ich auch so ein bisschen die Sorge, dass der Fußball dominieren wird. Aber so war es gar nicht. Sondern die Jungs haben gesagt, sie finden diesen Lesestoff super und sie hätten gern mehr in die Richtung. Und die Mädchen sagten, ey, cool, dass wir einfach Fußball spielen dürfen und uns da gar nicht rechtfertigen müssen, oder? Und insofern, glaube ich, ist es eine gute Kombination. In einem neuen Buch, Fußball für alle, Fair Play, coole Facts und echte Vorbilder, erschienen bei CBJ, geht es vor allem um ein respektvolles Miteinander. Wir haben schon Beispiele von dir gehört, das sind ja beeindruckende Persönlichkeiten gewesen. Und da gehören bei dir ganz selbstverständlich Mädchen und Frauen dazu, aber so selbstverständlich war das nicht immer, ne?
Na, der Frauenfußball und der Mädchenfußball sind in Deutschland, muss man schon sagen, immer systematisch behindert worden. Zum Teil ja auch wirklich verboten. Da Deutschland war nie Vorreiter, wenn es um Frauenrechte ging. Das muss man ganz klar sagen, wenn man nach Skandinavien guckt beispielsweise. Die waren uns in vielen Fragen, die Emanzipation und Gleichberechtigung angehen, immer 30 Jahre voraus. Auch in England und in Frankreich beispielsweise war der Fußball zur Jahrhundertwende, also kurz nach 1900, schon sehr beliebt. In Deutschland wurde er eher bekämpft, haben sich auch viele Ärzte eingeschaltet, sagt, das macht den weiblichen Körper kaputt. Ab von Sitte und Anstand mal ganz zu schweigen. Es war natürlich auch unschicklich. Aber in der Tat wurde der Frauenfußball, war in Deutschland der offizielle Fußball zwischen 1955 und 1970, also 15 Jahre lang, war einfach verboten.
Kann man
haben
sich
Frauen
heute
was
gerne
Illegales
vorstellen.
Getan? Na, meine drei Töchter schlackern mit den Ohren. Wenn ich ihnen das erzähle, die können sich das in der Tat nicht vorstellen. Und die Herablassung, das hört man auch an alten Fußballreportagen, mit der über Frauen geredet wurde, über fußballspielende Frauen, ist heute eigentlich unfassbar. Es gibt dann relativ spät, noch 1986, nachdem die Frauen längst wieder spielen durften, gab es ein Trikotverbot, was vom DFB auch sehr ulkig begründet wurde. Also im Vergleich mit dem im Frauenfußball gibt es schon die Unterschiede, die komischen Geschichten, aber das kann ich vielleicht sogar eben vorlesen. Das Trikotverbot hat der DFB nämlich damals so begründet, 1986 wohlgemerkt: Aufgrund der Verzerrungen durch die Anatomie kamen wir zu dem Entschluss, dass durch Werbung im Brustbereich der Trikots keine neuen Einnahmequellen für den Damenfußball liquidiert werden können. Das muss selbst ich dreimal lesen. Ich habe jetzt einfach gesagt, hätte Frauen, weil Frauen am Busen haben, kann man halt den Schriftzug nicht so gut erkennen manchmal. Und deswegen glauben wir, dass wir da keine Werbung machen können. Dann hätte man den Unsinn zumindest richtig verstanden. Das ist schon ziemlich hanebüchen. Und ich lasse bei meinen Veranstaltungen, ich erspare den Kindern diese Definition, aber ich lasse sie raten, was die deutschen Fußballfrauen, als sie 1989 Europameister wurden, was sie denn wohl als Siegprämie bekommen haben. Die meisten Erwachsenen wissen es heute, die Männer haben damals schon zu der Zeit, haben dann schon, glaube ich, für den WM-Sieg 1990 40 oder 60.000 D-Mark pro Nase bekommen. Die Frauen bekamen damals ein Bügelbrett und ein Kaffeeservice.
So war das damals. Tempi passati.
Ja, Gott sei Dank.
Und hoffen wir, es bleibt so. Wir tun alles dafür. Aber jetzt kann man ja sagen, in deinem Buch geht es Fairplay ja viel weiter. Also es sind ja nicht nur geschlechterspezifische Dinge, auch nicht nur die Spieler betreffend, sondern es gibt ja auch noch andere, den Schiedsrichter, den Trainer oder den 12. Mann, sprich die Fans, die sich nicht immer ganz korrekt verhalten. Und was würdest du denn den negativen Beispielen entgegensetzen?
Es gibt viel positive Beispiele im Kleinen. Fairness ist ja ein allgemeines Thema. Das geht uns Fans an, die normalen Zuschauer, die Spieler selbst, die mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Im Jugendfußball extrem wichtig, Kindern das früh zu vermitteln. Es gibt viele Beispiele im Kleinen, wie beispielsweise den Leverkusener Spieler Jeremy Frimpong, der hat nach einer vergebenen Chance im Spiel gegen Wolfsburg, war das, glaube ich, hat er den Ball verärgert weggeschlagen und hat selbst gesehen, dass er ein Kind auf der Tribüne im Gesicht trifft. Und ist sofort hingelaufen zu dem Jungen, hat ihn getröstet, ist nach dem Spiel nochmal hin und hat ihm sein Trikot geschenkt. Das sind kleine, schöne Gesten einfach, die glaube ich, gut ankommen. Eine andere Szene habe ich vor Augen. Cristiano Ronaldo hat vor Jahren in der Champions League mal ein sagenhaftes Fallrückzieher-Tor geschossen. Das war wahrscheinlich das Schönste seiner Karriere. Im Trikot von Real Madrid im Stadion von Juventus Turin. Und das Tor war so sagenhaft, dass die gegnerischen Zuschauer, die Turiner, die Tifosi einer nach dem anderen aufstanden und ihm applaudierten. Am Ende applaudierte das ganze Stadion einem Spieler der gegnerischen Mannschaft. Da frage ich bei meinen Veranstaltungen auch gerne die Kinder, würdet ihr das auch machen? Alle bejahen natürlich immer sofort, sie würden das tun. Und man merkt sogar dem sehr abgebrühten Ronaldo eine gewisse Rührung an, wenn man sich die alten Bilder anschaut. Finde ich auch ein sehr schönes Beispiel für Fair Play, das von Zuschauern ausgeht.
Ja, er zeigt sich ohnehin sehr sozial in den sozialen Medien, in Anführungszeichen. Ja. Aber diese Beispiele muss man erst mal wissen. Und daher ist es gut, dass es dein Buch gibt. Da kann man die jetzt alle schön nachlesen und als Beispiele bringen. Dir ist aber sicherlich auch klar, dass es manchmal unglaublich schwer ist, fair zu bleiben, vor allem wenn von außen der Druck wächst.
Ja, Gruppendruck ist ein ganz wichtiges Thema. Und man weiß ja erst, wie man selbst reagiert, wenn es soweit ist. Man muss ja innerhalb von Sekundenbruchteilen eventuell entscheiden. Als Spieler beispielsweise, man macht eine Schwalbe und bekommt einen Elfmeter dafür. Und normalerweise müsste man sich schämen und eigentlich gleich zum Schiedsrichter gehen und sagen, Entschuldigung, der hat mich gar nicht berührt. Nehmen Sie den mal lieber zurück, den Elfmeter. Ob man dann wirklich den Mut dazu hätte, weiß man erst, wenn so. Es gibt solche Beispiele auch im Profifußball. Miroslav Klose hat in Italien für Lazio Rom mal ein scheinbares Kopfballtor mit der Hand erzielt und ist sofort zum Schiedsrichter, hat ihm das gesagt, wurde der Treffer zurückgenommen. Lazio hat auch 0-3 verloren, die Partie. Der wurde hinterher, das ist ja das Eigenartige, wenn sowas mal passiert, da wurde gefeiert von den italienischen Medien, als wäre er wirklich ein Wunderwerk an Charakterstärke und Moral. Wenn mal sowas passiert, dann sind immer alle ganz begeistert.
Welche Tipps würdest du den Kindern geben, wenn sie in so eine Situation kommen, also damit man eben die richtige Entscheidung trifft?
Mutig sein. Das erfordert, wie du auch eben gesagt hast, dieser Gruppendruck. Es erfordert oft großen Mut, auch mit gutem Beispiel voranzugehen, sich diesem Gruppendruck zu entziehen. Das erfordert Mut, aber ich ermutige die Kinder, das trotzdem zu tun. Wie hat Michelle Obama damals gesagt, if they go low, we go high. Das kann man und sollte man tun, sich mit anderen zusammenschließen, drüber reden, mit Freunden, auch mit Eltern und Lehrern, wenn man nicht weiter weiß. Man sollte sich, das ist, glaube ich, eine Lehre fürs ganze Leben, die bezieht sich nicht nur auf den Fußball, man sollte sich nie zu etwas drängen lassen, was einem widerstrebt, was man eigentlich nicht möchte. Man ist natürlich oft in Konflikt und das kann man aber trainieren, in gewisser Weise. sich nicht in solche Situationen hineinziehen zu lassen. Und was ich den Kindern dann noch immer sage, das klingt ein bisschen altklug, dazu muss man vielleicht auch ein bisschen älter geworden sein, bezieht sich auch nicht nur auf den Fußball, dass man aus Niederlagen im Leben einfach unheimlich viel lernen kann, eigentlich viel mehr als aus Siegen.
Ja, das ist immer der Spruch, den man dann sagt. Und im Moment des Durchlebens fällt es einem doch unglaublich schwer. Und da sind aber so Tipps dann ganz gut. Also in deinem Buch sagst du ja ganz konkrete Tipps, was man dann tut und kurz mal innehält und nochmal nachdenkt und dann doch mutig seinen eigenen Weg geht, auf sein Bauchgefühl hört. Also das finde ich toll, dass du da motivierend unterwegs bist. Aber auch im Fußball war nicht immer alles geregelt. Also das hört sich jetzt stark nach Regelwerk an und Reglement, aber die kamen ja relativ spät, die Regeln. Wie war das?
Das stimmt. Also der Fußball ist eigentlich heute überreglementiert, finde ich. Die Regeln haben sich nach den Regeln, nach denen wir heute spielen, die gibt es so ungefähr seit 1850. In England haben sich Studenten der Uni Cambridge haben sich zusammengesetzt und haben die ersten modernen Fußballregeln sich ausgedacht. 1871 wurde dann die Football Association gegründet. Seitdem gibt es eine gewisse Evolution der Fußballregeln mit ganz ulkigen, also mit sehr logischen Dingen beispielsweise, dass man natürlich sagt, wie groß muss ein Tor sein? Und dann, damit man sieht, ob der Ball drin ist oder nicht, hängt man dann irgendwann ein Netz dran. Oder erstmal gab es nur Pfosten, dann bekommt das Tor eine Querlatte und dann wird ein Netz dran gehängt. Dann kommt man drauf, dass man ganz gut damit fährt, wenn man einen Schiedsrichter hat, der das Ganze regelt. Aber wie soll das sich durchsetzen? Also bekommt der Schiedsrichter eine Pfeife zur Verfügung gestellt. Und damit er die Spieler auch wiedererkennt, auch die Zwillinge meinetwegen, bekommen die dann Rückennummern irgendwann, die Spieler. Und so haben sich ganz logische Dinge entwickelt. Aber heute gibt es eine regelrechte Reglementierungswut, finde ich, die auch in ziemlich absurde Regeln.
Du sprachst mal von ulkigen Regeln. Welche ging dir da durch den Kopf?
Vergnügliche Regeln. Ich glaube, meine Lieblingsregel ist die von 1886 oder 1896. Von 1896 die sogenannte Jenaer Fußballregel. Dort steht, das Spielfeld muss frei von Bäumen und Sträuchern sein. Okay. Da hat man mal vereinbart, dass einfach keine Bäume mehr auf denen spielt. Das ist ja doch unpraktisch. Dass da Bäume stehen, das finde ich eine sehr, sehr schöne Regel. Und relativ spät, ich glaube 2016, hat die FIFA eine Regel erlassen, dass die Unterhosen der Spieler dieselbe Farbe haben müssen wie die Hosen darüber, wie die Trikothosen. Ich kenne aber die Begründung nicht mehr. Aber auch sowas wird heute geregelt. Es ist ja auch geregelt, dass der Trainer aus seiner komischen aufgezeichneten Box nicht heraus darf, ohne gleich dann mit Strafen rechnen zu müssen.
Und darf
was ich auch bis heute nicht verstehe, warum man da irgendwie in seinem kleinen Bereich da sein muss.
Und darf er jetzt ohne Schuh weiterspielen?
Ohne Schuhe, ja, das ist eine gute Frage. Ich bin da wahrscheinlich, das wird ja jedes Jahr auch wieder geändert. Darf man ohne Schuh weiterspielen? Ich erinnere mich in dem Zusammenhang, dass der Jens Lehmann, der deutsche Torwart, mal einen Schuh gefunden hat eines Gegenspielers und den einkassiert hat und bei sich aufs Tornetz warf. Das war übrigens ziemlich ungerecht.
Das scheint wirklich alles sehr reglementiert. Aber im Fall der Fälle ist es gut, man hat dafür eine Regel. Und trotzdem, dass es so ein ja auch auf Chancengleichheit bestehendes System ist oder eines ist, das offenbar von bestimmten Menschen Regeln erhalten hat, fragt man sich, wem gehört denn der Fußball eigentlich? Also ist es jetzt ein Sport, der uns allen gehört oder ausgewählten Clubbesitzern?
Ja, das kann man gut übrigens auch schon mit Kindern diskutieren, weil die für Gerechtigkeitsfragen ja immer sehr empfänglich sind. Und mir ist immer wichtig, ihnen mitzugeben, dass es keine einfachen Antworten gibt, dass man mit begründet auch verschiedene Meinungen sein kann. Denn die Meinung anderer zu respektieren gehört ja auch so. Gehört ja auch zum Fairplay. Also beispielsweise, wie geht man mit diesen Geldern um, die durch die Fernseheinnahmen frei werden in Deutschland? Eine Riesendiskussion, wie werden die verteilt? Und ja, man kann sagen, Kinder, man kann der Meinung sein, dass natürlich die ärmeren Clubs mehr bekommen sollten als die reicheren, damit sich das irgendwie ausgleicht. Man kann auch sagen, dass alle einfach gleich viel bekommen. Man kann aber auch auf dem Standpunkt stehen, dass die erfolgreichen deutschen Vereine, wie jetzt wie Leverkusen, Dortmund oder der FC Bayern, dass die mehr bekommen sollten, um überhaupt noch eine Chance zu haben, international, gegen so noch viel, viel reichere Clubs wie Manchester City oder Real Madrid. Also da kann man begründet, glaube ich, verschiedener Meinung sein. Wem der Fußball gehört? Naja, der FIFA denke ich sicherlich nicht. Diesem der Weltorganisation, die Milliarden verdienen mit der Vermarktung der großen Turniere. Letztendlich gehört der Fußball natürlich uns allen. Ich bin fast geneigt zu sagen, der Fußball gehört nur sich selbst. Das hört sich etwas philosophisch an. Ich habe so eine kleine Abschweifung. Ich habe neulich in der Süddeutschen einen Artikel von Alex Rühle über Grönland gelesen. Anlässlich dessen, dass der amerikanische Präsident doch Grönland gern besitzen würde. Und der schrieb, auf Grönland kann man gar nichts besitzen. Es gibt keinen Grundbesitz, es gibt kein Grundbuch wie in Deutschland. Die Insel gehört nur sich selbst. Man kann auf Zeit dort bauen, aber man kann die Insel nicht kaufen. Die Insel gehört nur sich selbst. Ich fand diesen Satz so bezaubernd. Eine Insel, die sich selbst gehört, dass man vielleicht auch, wie gesagt, mit etwas philosophischer Färbung sagen kann, der Fußball gehört auch nur sich selbst.
Trotzdem bleibt, glaube ich, zu dem Fairplay noch ein weiter Weg, wenn man sieht, welche Hasskommentare im Netz denn auch auftauchen. Und ich fand das schon bezeichnend, in deinem Buch stand, dass es bei den zwei Finalspielen der EM 2020 und des Afrika Cups über 400.000 Beleidigungen gab oder die gezählt wurden. Ja, man kann das immer nicht so genau zählen, was weiß ich, was in verborgenen Kammern da noch diskutiert wird.
Das stimmt.
Wie glaubst du, kann man denn von den Beleidigten wegkommen, außer natürlich eine Etikette einzuführen, aber die funktioniert ja nur so bedingt. Also was fehlt da vielleicht auch in der Gesellschaft?
Ich glaube, da muss man einfach früh ansetzen, denn dieses Völkerverbindende, was ja so schnell behauptet wird und was ja auch keine völlig falsche Behauptung ist, das ist kein Automatismus. Man kann ja nicht sagen, Fußball ist für alle da und alle spielen fröhlich zusammen und deswegen werden wir immer toleranter und so funktioniert es ja nicht, ganz offensichtlich. Ich glaube, man muss wirklich ganz früh ansetzen und den Kindern beispielsweise klar machen und wir uns selbst auch immer wieder, dass die ganze Sache mit dem Fairplay auch nichts Theoretisches ist. Den muss man keine Definition über Rassismus auswendig lernen lassen. Im Grunde genommen haben alle ein sehr natürliches Gefühl dafür, was sich im weiteren Sinne gehört oder nicht gehört. Wir kommen ja alle mit empathischen Fähigkeiten auf die Welt. Und die kann man schulen, die kann man ausbauen, die können auch verkümmern. Und wenn ein gewisser Grad der Verrohung da ist, dann ist es sehr schwer, die Schraube wieder zurückzudrehen. Aber ich glaube, den meisten Kindern ist das ganz einsichtig. Der alte Grundsatz, behandle andere so, wie du auch selbst behandelt werden möchtest, der ist eigentlich ganz einfach. Und so kann man, glaube ich, so muss man immer wieder im Kleinen und jeden Tag anfangen.
Ja, ich finde auch, am Boden zu bleiben und mit gutem Menschenverstand zu entscheiden. Da fehlt mir immer Uwe Seeler, den ich auch mal kennenlernen durfte. Das Allerschönste ist, es einfach stinkt, normal zu sein. Also Fußball windet ja auch in Zitaten. Gibt es bei dir so ein Lieblingszitat?
Das ist sicherlich auch eins meiner Lieblingszitate. Man weiß auch bei den Fußballer-Zitaten gar nicht unbedingt, ob sie wahr sind oder erfunden. Es gibt auch sehr schöne erfundene Zitate von Lukas Podolski beispielsweise. Hat angeblich mal gesagt, Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel. Das hat er nie gesagt, das wurde mal untergeschoben und das ist ja wirklich ein sehr originelles Zitat und das kursiert jetzt in x Fußballbüchern und einer schreibt es vom anderen ab. Das Schöne ist, das stinkt normal zu sein, ist wirklich so ein schönes Zitat, weil es wirklich passt zu dieser Persönlichkeit Uwe Seeler. Der hat ja auch das sagenhafte Angebot von Inter Mailand, was mal unterbreitet wurde, damals abgelehnt, mit der Begründung, mehr als ein Steak am Tag könne er sowieso nicht essen.
Apropos Steak.
Und genau, und dann fiel mir natürlich, das ist auch eine Nebenbemerkung oder eine Fußnote im Buch, es gibt ja in Dubai dieses Restaurant, da können Fußballstars mit Blattgold verzierte, überzogene Steaks essen zum Preis von, ich weiß nicht, plus minus 1.000 Euro. Da sind viele Fußballstars, Stammgäste. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen sollte, Uwe Seeler hätte zumindest nur den Kopf geschüttelt.
Ja, nicht nur Uwe Seeler.
Nicht nur Uwe Seeler, auch wie er schon in den Kopf.
Knut, das klingt nach ganz vielen Fakten, die du da zusammengetragen hast. Das war eine unglaubliche Recherche, vermute ich.
Ja, kann man so sagen, ja.
Und tolle Vorbilder, die in deinem Buch vorkommen. Ein unbedingtes Lernen fürs Leben. Also ich finde, dieses Buch eignet sich nicht nur für Kinder und Jugendliche oder so.
Nein,
vor allem für Erwachsene,
Old
Age. Weil die Beispiele, die muss man erstmal finden und wissen. Und wer mehr wissen möchte, dem empfehle ich einfach einen Blick in das Buch Fußball für alle, erschienen bei CBJ von Knut Krüger. Und man kann bei ihm ja alle möglichen Dinge finden, vom Fußball und Spukgeschichten, über Geschichten von Mammuts und Faultieren. Also Knut Krüger ist ein weitgereister Mann mit vielen tollen Geschichten. Unbedingt empfehlenswert, ihn vielleicht auch mal für eine Lesung zu holen oder einen Workshop. Das würde uns doch sehr freuen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen und Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gern an michel@michaelsbund.de. Knut, schön, dass du da warst.
Und ich freue mich
sehr. Vielleicht einmal wieder bei uns in Michel, dem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.